Ausgeschlafen. Der Podcast rund um den erholsamen Schlaf. Am Mikrofon Werner Waldmann.
Hallo, ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag bei unserem heutigen Podcast. Es geht ums Schnarchen. Schnarchen ist ein Phänomen, das bei vielen Erwachsenen vorkommt und es ist keinesfalls ein Phänomen, das man auf die leichte Schulter nehmen soll. Schnarcht Ihr Kind vielleicht nur ab und zu und ein wenig oder schnarcht es regelmäßig und gar heftig? Ignorieren Sie dies bitte nicht. Ihr Kind gehört zum Arzt. Bei Kindern ist das meistens schon ein Alarmzeichen, wenn sie schnarchen. Atemaussetzer wie Erwachsene haben sie nur selten. Doch schon ein einfaches Schnarchen kann ein Symptom sein, das zum Kinderarzt gehört. Dr. Wiater ist ein Kinderarzt, der auch bei der DGSM, der Deutschen Gesellschaft für Schlafmedizin und Schlafforschung, eine Rolle spielt. Er war mal der Vorsitzende. Marion Zerbst unterhält sich mit ihm darüber, wenn Kinder schnarchen, was dann unbedingt zu tun ist.
Herr Dr. Wiater, wie häufig kommt Schnarchen, gewohnheitsmäßiges, also häufiges Schnarchen, im Kindesalter eigentlich vor?
Die Angaben aus der Literatur sind etwas schwankend. Wir gehen davon aus, dass im Vorschul- und Grundschulalter mindestens 25% der Kinder betroffen sind.
Demnach ist es wahrscheinlich oft so, dass solche Kinder, die einfach so allgemeine Symptome zeigen, zum Beispiel Gedeihstörungen oder später Probleme in der Schule, Zappel-Philipps-Syndrom, dass man da oft vielleicht gar nicht drauf kommt, dass es am Schnarchen liegt. Weder die Eltern noch die Kinderärzte kommen vielleicht auf den Zusammenhang.
Wir sehen im Zusammenhang mit Schlafstörungen eine Reihe von Tagessymptomen, die durchaus falsch interpretiert werden können und auch falsch interpretiert werden, teilweise mit der Folge auch einer falschen Behandlung. Unsere Kölner Kinderschlafstudie, in die 13.500 Eltern und Kinder einbezogen waren, hat gezeigt, dass etwa 25% der Kinder, die hyperaktiv sind, eine Schlafstörung hatten. Das heißt, Kinder mit ADHS müssen auf jeden Fall im Hinblick auf Schlafstörungen mit befragt und gegebenenfalls auch untersucht werden.
Und wer ist jetzt beispielsweise, wenn Eltern das Gefühl haben, mein Kind schnarcht und zeigt auch noch andere beunruhigende Symptome, wie zum Beispiel, dass es zappelig ist oder unkonzentriert oder tagesschläfrig, wer ist dann der erste Ansprechpartner? Sollte man erstmal den Kinderarzt fragen oder den HNO-Arzt? Wo sollen Eltern sich hinwenden?
Der erste Ansprechpartner ist der Kinderarzt oder die Kinderärztin. Die wird dann entscheiden, ob eine HNO-ärztliche Untersuchung zusätzlich erforderlich ist. Wir haben seit einiger Zeit die Möglichkeit, bei mäßig ausgeprägten und leicht ausgeprägten schlafbezogenen Atmungsstörungen infolge einer Vergrößerung der Rachenmandeln eine mehrwöchige Therapie mit einem kortisonhaltigen Nasenspray zu machen. Es gibt Untersuchungen, die belegen, dass das sehr gut wirksam ist, auch mittel- bis langfristig wirksam ist. Man kann diese Behandlung auch mit einem weiteren Medikament, was wir sonst aus der Asthma-Behandlung kennen, kombinieren. Das sind Behandlungsmöglichkeiten, die der Kinderarzt unverzüglich einleiten kann, wenn es darum geht, operative Maßnahmen durchzuführen. Muss dann der Hals-Nasen-Ohrenarzt einbezogen werden, wobei bei der Vergrößerung der Gaumenmandeln nicht immer die Komplettentfernung erforderlich ist, sondern eine Verkleinerung, zum Beispiel durch eine Laserbehandlung. Diese Therapie hat den Vorteil, dass die Mandeln nicht ganz entfernt werden müssen, sondern funktionstüchtiges Gewebe bestehen bleibt. Und vor allen Dingen bleibt auch die Blutzufuhr unangetastet, sodass die Wahrscheinlichkeit, dass es zu gefährlichen Nachblutungen kommt, wie wir es bei der Mandelkomplettentfernung kennen, extrem gering ist. Diese Tonsillotomie, wie man sie bezeichnet, also Verkleinerung der Mandeln, kann man aber nur durchführen bis zu einem gewissen Lebensalter und wenn die Mandeln nicht schon chronisch entzündet sind. Neben dem HNO-Arzt ist aber auch im Bedarfsfall, und zwar schon sehr frühzeitig, der Kieferorthopäde zu konsultieren. Zum Beispiel, wenn ein deutliches Überstehen der oberen Zahnreihe der Fall ist. Man spricht dann von einer sogenannten sagittalen Frontzahnstufe. Ist es bereits ab einem Alter von 4 Jahren möglich, kieferorthopädische Maßnahmen einzuleiten, die dann ein falsches Wachstum von Kiefer und Mittelgesicht verhindern, eine Verengung der oberen Atemwege verhindern können, die dann auch auf Dauer zu Atmungsstörungen im Schlaf führen kann.
Was sind das für kieferorthopädische Maßnahmen?
Das sind in aller Regel Maßnahmen, die in Form von kieferorthopädischen Apparaturen, die man dann im Mund tragen muss, für eine Weile umgesetzt werden können. Eine einfache Maßnahme, dies zu verhindern, ist bereits im frühen Kleinkindesalter die Schnullerentwöhnung. Denn durch den Schnuller kann auch so eine Kieferverformung durchaus begünstigt werden, wie auch durch das Daumenlutschen.
Und in welchem Alter kann man das machen, diese Schienen oder Apparaturen, um den Biss zu korrigieren? Ist das in jedem Alter möglich?
Die kieferorthopädischen Maßnahmen sind bereits ab einem Alter von 4 Jahren möglich. Es gibt manchmal Probleme mit der Kostenerstattung, weil eine bestimmte Ausprägung der Kieferanomalien vorliegen muss, als Voraussetzung dafür, dass die Kosten auch von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen werden. Aber die Möglichkeit besteht schon ab dem Kleinkindesalter und sollte aus schlafmedizinischer Sicht auf jeden Fall auch, wann immer es sinnvoll ist, genutzt werden.
Ist es mit der Schnullerentwöhnung nicht so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, weil es ja auch heißt, dass Schnuller schützt vor plötzlichem Säuglingstod?
Der Zeitpunkt, um den es bei der Entwöhnung geht, liegt jenseits der Gefährdungszeit im Hinblick auf den plötzlichen Säuglingstod. Der plötzliche Säuglingstod hat ja einen Häufigkeitsgipfel zwischen dem 2. und 4. Lebensmonat und ist jenseits des 1. Lebensjahres in aller Regel nicht mehr zu erwarten. Die Schnullerentwöhnung sollte spätestens ab dem Alter von 3 Jahren erfolgen.
Gut, Daumenlutschen und Schnuller kann also Kieferfehlstellungen begünstigen, die dann wiederum Schnarchen verursachen können. Was können denn Eltern noch tun, um vorzubeugen, damit ihr Kind sich nicht zum Schnarcher und im Erwachsenenalter vielleicht gar zum Schlafapnoiker entwickelt?
Grundsätzlich muss man dazu sagen, dass natürlich auch ein Teil der Kleinkinder eine definierte Schlafapnoe entwickeln. Wir sprechen von mindestens 4% der Kinder im Vorschulalter, die eine Schlafapnoe haben, die ja noch ungleich deutlichere Symptome hat als das alleinige Schnarchen. Wichtig ist, dass die Eltern sich der Problematik bewusst sind. Wichtig ist, dass das Schnarchen als Symptom nicht einfach als belanglos gewertet wird, sondern dass man die Ursachen klärt, eventuelle Folgen klärt. Und dazu ist es ganz entscheidend, dass die Eltern über diese Zusammenhänge informiert sind.
Behandlungsmaßnahmen sind also am häufigsten wohl medikamentös, um die Atemwege abzuschwellen und dann halt eben die Operation der Rachen- und oder Gaumenmandeln. Was gibt es denn noch für Behandlungsmaßnahmen?
Ja, ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass auch die Muskulatur eine Rolle spielt und häufig ist es notwendig, um die Mundatmung zu verhindern, die Gesichtsmuskulatur speziell zu trainieren. Man spricht dann von einer myofunktionellen Behandlung. Das ist ein Therapieverfahren, wie wir es zum Beispiel auch aus der Sprachheilbehandlung kennen. Und wenn es zum Beispiel nach einer OP der Polypen und der Mandeln nicht dazu kommt, dass die Mundatmung wieder auf Nasenatmung umgestellt ist, dann ist eine myofunktionelle Therapie auf jeden Fall indiziert. Gleiches gilt auch in der Kombination mit kieferorthopädischen Maßnahmen. Das Umstellen auf die Nasenatmung ist zum einen wichtig, weil der Luftdurchfluss durch die Nase beim Atmen dazu führt, dass ein Wachstumsreiz auf das Gewebe ausgewirkt wird und die Nasengänge entsprechend weit wachsen. Der Mundschluss ist wichtig dafür, dass die Zunge, wenn der Mund geschlossen ist, im Bereich des Gaumens liegt und durch den sanften Druck der Zunge auf den Gaumen, auf den harten Gaumen, wird ein Wachstumsreiz ausgelöst, der zur korrekten Formung des Gaumens führt. Und beides ist für das Mittelgesichtswachstum ganz entscheidend.
Und was macht der Logopäde jetzt konkret mit den Kindern, um die Nasenatmung zu fördern und die Mundatmung abzutrainieren?
Da gibt es unterschiedliche Verfahren, die teilweise schon bei Säuglingen angewendet werden. Es gibt ein Verfahren nach Castillo Morales, was bereits ein Training der Mundmuskulatur im präverbalen, also im vorsprachlichen Alter gewährleistet. Mundbodengymnastik kann eingesetzt werden. So gibt es eine Reihe von Möglichkeiten, die sich hier positiv und die Muskulatur stärkend auswirken.
Grundsätzlich sollte es also für Eltern ein Alarmsignal sein, was ja sicherlich auch viele nicht wissen, wenn das Kind nachts mit geöffnetem Mund schläft oder auch tagsüber immer mit offenem Mund rumläuft.
Das ist in der Tat der Fall. Das hat eine Fülle von Folgen, die sich negativ auf das Wachstum und die Entwicklung des Kindes auswirken.
Also in den meisten Fällen kann ja der Haus- und der HN- oder der HNO-Arzt schon die Diagnostik stellen und die notwendige Behandlung einleiten, manchmal unter Mitwirkung des Logopäden. In welchen Fällen ist jetzt eigentlich eine weiterführende Untersuchung, beispielsweise im Schlaflabor, notwendig?
In allen unklaren Fällen ist es notwendig. Es ist notwendig bei Kindern unter 2 Jahren. Es ist aber auch notwendig bei Kindern mit Begleiterkrankungen. Ich hatte schon das Down-Syndrom genannt. Adipositas wäre auch ein Grund, hier im Schlaflabor zu untersuchen. Und vor allen Dingen ist es wichtig, im Schlaflabor zu untersuchen, wenn nach operativen oder konservativen Maßnahmen die Symptomatik sich nicht innerhalb von einigen Wochen zurückgebildet hat. Denn dann muss man schauen, ob noch andere Gründe eine Rolle spielen, die dann der speziellen Therapie bedürfen. Man darf nicht außer Acht lassen, dass wir bei Kindern bereits bei einer Anzahl von 3 sogenannten obstruktiven Apnoen pro Stunde mit einer Blutdruckerhöhung rechnen müssen. Ab 3 Apnoen pro Stunde wird eine regelmäßige Blutdruckkontrolle bei den Kindern empfohlen. Das bedeutet, dass Folgen nicht des Schnarchens, sondern in dem Fall des obstruktiven Schlafapnoe-Syndroms bei Kindern erhebliche Auswirkungen auf das Herz-Kreislauf-System haben, die natürlich auch, wenn sie nicht behandelt werden, im späteren Leben eher zu zusätzlichen Komplikationen führen werden. Wir untersuchen die Kinder grundsätzlich im Rahmen einer stationären Diagnostik. Die Kinder werden stationär aufgenommen, werden klinisch untersucht. Der Hals-Nasen-Ohrenarzt wird, falls notwendig, mit hinzugezogen. Dann erfolgt in der Nacht die Untersuchung im Schlaflabor. Das ist also eine sehr komplexe und sehr aufwendige Untersuchung, die von einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter auch kontinuierlich begleitet und überwacht werden muss, weil sonst die Aussagekraft dieser Untersuchung nicht gewährleistet ist. Hinzu kommt, dass es auch wichtig ist, dass eine ärztliche Präsenz da ist und regelmäßig eine ärztliche Visite im Schlaflabor erfolgt und ein Arzt jederzeit eingreifen kann, falls es Probleme gibt. Am nächsten Morgen werden dann noch Blutuntersuchungen angeschlossen. Im Bedarfsfall wird ein EKG noch geschrieben. Eine Blutdruckmessung ist natürlich zwingend immer erforderlich und je nach spezieller Situation weitere Untersuchungen veranlasst. Häufig reicht eine Nacht nicht aus. Wir sprechen in der Schlafmedizin vom sogenannten First-Night-Effekt. Das heißt, die erste Untersuchung kann ganz anders ausfallen, als man das anhand der Vorgeschichte und der Vorbefunde des Patienten erwartet. Und in dem Fall, wenn man in der ersten Nacht nicht zu einer eindeutigen Diagnose kommt, muss man dann eine zweite Nacht noch anschließen. Man muss davon ausgehen, dass das Ambiente in einer Kinderklinik kindgerecht gestaltet ist. Man kann davon ausgehen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer Kinderklinik sich auch auf das Kind sehr gut einstellen können. Und hinzu kommt, dass die Eltern natürlich die Möglichkeit haben, mit bei ihren Kindern zu übernachten, sodass keine Ängste da entstehen müssen. Im Gegenteil, manche Kinder zeigen sich sehr interessiert an all dem, was da an Untersuchungen gemacht wird und stehen dem sehr positiv gegenüber. Es ist ja nichts, was unangenehm ist.
Und können Sie auch gut schlafen?
Ja, da gibt es ja hinreichend Untersuchungen, die das belegen. Wie gesagt, die erste Nacht kann da mal nicht repräsentativ ausfallen, aber in aller Regel ist das dann ab der zweiten Nacht gegeben.
Es gibt ja gar nicht so viele Kinderschlaflabore, in ganz Deutschland insgesamt nur 30. Gibt es denn da nicht längere Wartezeiten, bis ein Kind dann in einem einigermaßen wohnortnahen Schlaflabor überhaupt einen Platz bekommt?
Die Wartezeiten sind sicher ein Problem. Für Routineuntersuchungen haben wir auch mehrmonatige Wartezeiten. Wir planen allerdings so, dass wir Notfalluntersuchungen mehr oder weniger jederzeit unverzüglich durchführen können. Manchmal ist es auch notwendig, dass jemand, der längerfristig schon einen Termin ausgemacht hat, von uns dann gebeten wird, noch einmal länger zu warten, wenn es nicht zu dem Zeitpunkt sein muss, um ein anderes Kind notfallmäßig untersuchen zu können. Die Problematik ist, dass viel zu wenig Schlaflaborplätze für Kinder in Deutschland zur Verfügung stehen. Die Schlaflaboruntersuchungen sind sehr aufwendige Untersuchungen und sie sind auch wesentlich aufwendiger als die Untersuchungen bei Erwachsenen. Die Sensorik muss natürlich auf die Kinder ausgerichtet sein. Wir brauchen eine höhere Personaldichte, um die Kinder auch kindgerecht betreuen zu können. Die Vergütung für die Untersuchungen ist aber nicht unterschiedlich von der des Erwachsenen, sodass die zusätzlichen Kosten dann nicht geltend gemacht werden können. Und das führt in vielen Kliniken dazu, dass ein wirtschaftliches Risiko damit verbunden wird, Schlaflaboruntersuchungen bei Kindern durchzuführen und dann davon abgesehen wird.
Bei Erwachsenen macht man sich ja wegen bloßen Schnarchens keine großen Gedanken. Das ist lediglich ein Störfaktor für den Bettpartner. Wie bedeutsam ist Schnarchen im Kindesalter, also bei Neugeborenen, Säuglingen, bei Kleinkindern oder auch später im Schulkindalter?
Bei Neugeborenen und jungen Säuglingen kann das Schnarchen natürlich auch schon ein Hinweis sein auf eine Einengung oder einen immer wieder vorkommenden Verschluss der oberen Atemwege. Wir kennen aber bei Säuglingen auch die sogenannte stille Obstruktion, wo es zum Verschluss der oberen Atemwege kommt, ohne dass die Kinder eine geräuschvolle Atmung zeigen. Das ist besonders kritisch zu sehen, weil diese Kinder nicht so auffallen, wie das später beim Schnarchen im späteren Lebensalter ist. Wir wissen, dass das Schnarchen alleine teilweise auch einhergehend mit einer Erhöhung der oberen Atemwegswiderstände schon Folgen hat für die Kinder. Der Schlaf ist nicht hinreichend erholsam und Kinder, die schnarchen, können auffallen durch Einschränkungen der Tagesaktivitäten, durch Konzentrationsstörungen, durch schulische Leistungsminderungen und auch durch weitere Folgen des nicht-erholsamen Schlafes. Insofern sehen wir bei den Kindern im Zusammenhang mit dem Schnarchen durchaus Symptome, wie wir sie bei Erwachsenen im Zusammenhang mit dem obstruktiven Schlafapnoe-Syndrom kennen. Kinder, die ein obstruktives Schlafapnoe-Syndrom haben, haben diese Symptome auch alle. Ein Unterschied zu den Erwachsenen ist, dass bei den Kindern, die nicht gut, die nicht erholsam schlafen, tagsüber eher ein sehr unruhiges, hyperaktives, unkonzentriertes Verhalten im Vordergrund steht und nicht so sehr wie bei Erwachsenen die Tagesschläfrigkeit.
Und solche Notfalluntersuchungen würde man zum Beispiel machen, wahrscheinlich beim Kind mit Verdacht auf schwere Schlafapnoe.
Das ist richtig. Es gibt eine Reihe von Indikationen, wenn die Eltern berichten, dass es zu schweren Atemnotzuständen im Schlaf kommt, wenn die Eltern berichten, dass das Kind sich eventuell ganz blass oder gar bläulich verfärbt im Schlaf oder andere erhebliche Symptome da sind, muss die Möglichkeit gegeben sein, unverzüglich zu untersuchen.
Bei erwachsenen Schlafapnoikern wird diese schlafbezogene Atemstörung ja in den meisten Fällen durch eine Beatmungstherapie behandelt, die sogenannte CPAP-Therapie, bei der den Patienten durch ein Gerät über eine Nasenmaske mit erhöhtem Druck Luft in die oberen Atemwege geblasen wird, damit die Atemwege offen bleiben und es nicht mehr zu einem Atemstillstand kommt. Wird dieses Verfahren manchmal auch bei Kindern mit Schlafapnoe oder mit Schnarchen durchgeführt?
Hauptursachen im Kindesalter sind ja die Vergrößerungen der Rachen- und Gaumenmandeln, die dann in aller Regel Hals-Nasen-Ohren-ärztlich behandelt werden können oder Kieferanomalien, die der kieferorthopädischen Behandlung zugeführt werden. Es gibt aber auch die Kinder, teilweise auch adipöse Kinder, die mit diesen Maßnahmen nicht behandelt werden können. Und dann ist auch im Kindesalter die CPAP-Therapie die Therapie der Wahl.
Rein prozentual gesehen, wie oft kommt das vor, dass Kinder mit solchen schlafbezogenen Atemstörungen auf eine CPAP-Therapie eingestellt werden müssen?
Das ist altersabhängig unterschiedlich. Wir sehen es selten im Säuglingsalter, wenig im Kleinkindes- und Grundschulalter, etwas häufiger bei den Jugendlichen, die dann in aller Regel Begleiterkrankungen haben. Aber der Anteil der CPAP-Therapie-Indikationen im Kindes- und Jugendalter ist generell sehr gering.
Was für Begleiterkrankungen sind das dann?
Das ist zum Beispiel die Adipositas, das sind aber auch syndromale Erkrankungen, wie zum Beispiel das Prader-Willi-Syndrom oder das Down-Syndrom. Da gibt es eine Reihe von Störungen, die da eine Rolle spielen. Oder Kinder mit sehr ausgeprägten Anomalien im Bereich des Gesichtsschädels, die noch nicht einer kieferchirurgischen Therapie zugeführt werden können.
Adipositas, also krankhaftes Übergewicht oder auch Fettleibigkeit genannt, wenn das jetzt die Ursache ist dafür, dass das Kind schnarcht oder Schlafapnoe hat und keine anderen Maßnahmen außer einer CPAP-Therapie helfen, die ja doch ein relativ großer Eingriff auch ist, wenn das Kind nachts mit Maske schlafen muss. Ist es denn dann nicht sinnvoller, wenn man es irgendwie schafft, dass das Kind abnimmt?
Das ist etwas, was grundsätzlich primär angestrebt werden sollte oder begleitend erfolgen sollte. Erfahrungsgemäß ist da der Erfolg sehr, sehr schwierig zu erreichen, weil es eine Fülle von Faktoren gibt in unserer Gesellschaft, die gerade die Gewichtsentwicklung in Richtung Übergewicht durchaus fördern. Da spielt die mangelnde Bewegung eine Rolle. Da spielt der durchschnittlich mehrere Stunden dauernde Medienkonsum bei Kindern und Jugendlichen eine Rolle und natürlich Essgewohnheiten, die sich auf Fastfood und kalorienreiche und wenig nahrhafte Nahrung beziehen.
Wie kommen Kinder eigentlich, wenn es denn mal notwendig ist, mit einer solchen CPAP-Beatmungstherapie zurecht? Akzeptieren die das überhaupt, jede Nacht mit einer Maske im Gesicht zu schlafen?
Da haben wir erstaunlich positive Erfahrungen gemacht, auch bei behinderten Kindern, weil wenn ein ausgeprägtes obstruktives Schlafapnoe-Syndrom vorliegt, die subjektiv empfundene Atemnot der Kinder so heftig ist, dass sie froh sind, wenn sie des Nachts wieder durchatmen können. Und ich erinnere mich an einen behinderten Jungen, der zunächst die Maske gar nicht aufsetzen wollte und nachdem er sie auf hatte, innerhalb von wenigen Minuten eingeschlafen ist und das erste Mal seit Jahren eine ganze Nacht durchgeschlafen hat.
Das ist also wahrscheinlich eine Therapie eher für die schwereren Fälle, wo immer der Leidensdruck so groß ist.
Richtig.
Und wie sieht es mit den Masken aus? Gibt es da fertige Masken oder müssen die für jedes Kind individuell angefertigt werden?
Das ist sehr unterschiedlich. Die individuell angefertigten Masken sind ja sehr teuer. Deshalb versuchen wir zunächst mit konfektionierten Masken zu arbeiten. In den meisten Fällen gelingt es auch. Hier geht es darum, wirklich auch individuell die passende Maske zu finden. Nehmen wir nur eine Nasenmaske, nehmen wir eine Mund-Nasen-Maske oder nehmen wir eine Full-Face-Maske, die das ganze Gesicht dann bedeckt. Wir haben zum Beispiel derzeit einen dreijährigen Patienten, den wir auf eine Maskentherapie einstellen. Der toleriert die Full-Face-Maske ganz hervorragend.
Muss so ein Kind dann dauerhaft so eine CPAP-Therapie durchführen oder kann es sein, dass die Schlafapnoe irgendwann wieder verschwindet?
Das kommt auf die individuelle Situation an. Wir haben selten die Indikation zu einer CPAP-Therapie im Säuglingsalter. Wir setzen die CPAP-Therapie im Säuglingsalter auch sehr ungern ein, jedenfalls mit der Nasen- oder Mund-Nasen-Maske, weil es durch die Maske natürlich auch einen Druck auf das Mittelgesicht gibt und damit das Mittelgesichtswachstum eingeschränkt sein könnte und dann ein zu schmales Mittelgesicht entsteht, was wiederum Atmungsstörungen im Erwachsenenalter begünstigt. Kurzum, wenn sich wirklich im Säuglingsalter die Indikation für eine CPAP-Therapie ergibt, hat man gute Chancen, dass mit dem Wachstum und damit der Erweiterung der oberen Atemwege diese Therapie im späteren Lebensalter zumindest zunächst nicht weiter notwendig ist. Bei Kindern, die älter sind, bei denen anatomische Veränderungen so ausgeprägt sind, dass sie zu einer dauerhaften Atmungsstörung führen, wird man auch dauerhaft die CPAP-Therapie durchführen müssen. Bei den adipösen Patienten, wenn es dann gelingt, durch eine Gewichtsabnahme auch weniger Fett im Weichteilgewebe der oberen Atemwege zu haben und damit mehr Platz für die Atemwege zu haben. Wenn das gelingt, kann man dann natürlich auch auf eine Maskentherapie verzichten.
Und muss das Kind, wenn es so eine CPAP-Therapie bekommt, öfters im Schlaflabor zur Nachkontrolluntersuchung gehen?
Wir müssen ja bedenken, dass wir bei Kindern und Jugendlichen es mit einem wachsenden und damit sich auch verändernden Organismus zu tun haben. Da liegt es auf der Hand, dass in regelmäßigen Abständen eine Überprüfung und gegebenenfalls auch Anpassung der Therapie erfolgen muss. Die Empfehlungen, die für Erwachsene gelten, sind insofern auf Kinder nicht zu übertragen. Wir kontrollieren nach Ersteinstellung in einem Intervall von mehreren Monaten und im weiteren Ablauf mindestens einmal im Jahr.
Es gibt also dann doch erfreulicherweise ja eine ganze Palette von Behandlungsmaßnahmen, mit denen man Schnarchen, problematisches Schnarchen oder Schlafapnoe im Kindesalter behandeln kann. Wie sieht es denn damit aus mit dem Tagesbefinden der Kinder und mit ihren schulischen Leistungen? Werden die dann auch besser, wenn man das Schnarchen bessert? Das heißt, sind sie dann weniger zappelig oder unkonzentriert oder anderweitig verhaltensauffällig?
Die Erfahrungen zeigen, dass ein direkter Zusammenhang mit dem Erfolg der Therapie und den sich aus dem Krankheitsbild ergebenden Folgesymptomen besteht. Wir können das sehr schön nachweisen im Zusammenhang mit der Herz-Kreislauf-Belastung bei schlafbezogenen Atmungsstörungen. Wir sehen es aber auch im Zusammenhang mit Ausdauer- und Konzentrationsstörungen und Einschränkungen der schulischen Leistungsfähigkeit.
Nun schnarchen ja doch relativ viele Kinder. Ist das grundsätzlich bei Kindern ein Grund zur Besorgnis, wenn sie schnarchen? Oder woran kann man merken, ob es ein Problem ist oder nicht, als Eltern beispielsweise?
Entscheidend ist, ob durch das Schnarchen die Erholsamkeit des Schlafes eingeschränkt ist. Wir müssen diese Symptome immer im Zusammenhang mit Tagessymptomen sehen. Und wenn Kinder, die schnarchen, tagsüber übermäßig unruhig sind, unkonzentriert sind, dann muss man schon hinterfragen, ob das Folge nicht erholsamen Schlafes ist. Natürlich kommt Schnarchen auch vor als vorübergehendes Phänomen im Zusammenhang mit Luftwegsinfekten, die die Kinder haben. Das kommt ja im Kindesalter, gerade im Vorschulalter, sehr häufig vor. Und dann ist es aber schlafmedizinisch nicht so relevant.
Schlafapnoe entwickelt sich ja immer mehr zu einer wahren Volkskrankheit. Viele Erwachsene leiden darunter. Kann man denn, indem man das Schnarchen bei Kindern konsequent behandelt, könnte man damit eigentlich dafür sorgen, dass im Erwachsenenalter nicht so viele Menschen Schlafapnoe bekommen?
Das hängt davon ab, was die Ursache für Schnarchen und Schlafapnoe ist. Wenn wir zum Beispiel eine auffällige Gesichtskonfiguration haben mit einer Störung im Bereich des Kiefers, mit einem zu schmalen Mittelgesicht, dann liegt es natürlich nahe, alles dafür zu tun, und zwar so früh wie möglich, damit ein normales, physiologisches Gesichtswachstum gebahnt werden kann. Da spielen kieferorthopädische Maßnahmen eine Rolle, eventuell die Entfernung oder Verkleinerung der Mandeln. Da spielt die myofunktionelle Therapie eine Rolle. So hat man eine Reihe von Ansatzpunkten, die dazu beitragen, dass das Risiko auch im Erwachsenenalter dann eine schlafbezogene Atmungsstörung zu entwickeln, reduziert werden kann.
Es gibt ja auch noch ein anderes Problem, das den Schlaf empfindlich stören kann, nämlich das Restless-Leg-Syndrom, die Krankheit der unruhigen Beine, die gerade dann abends und nachts, wenn man schlafen will, auftritt. Und dieses Problem gibt es ja auch bei Kindern in manchen Fällen schon. Wie oft kommt so etwas bei Kindern Ihrer Erfahrung nach vor und wie äußert es sich?
Das Restless-Leg-Syndrom ist erst in den letzten Jahren in der Kindermedizin bekannt geworden und wird leider derzeit noch nicht hinreichend von allen wahrgenommen. Insofern gibt es keine zuverlässigen Zahlen. Wir wissen, dass etwa 50% der Kinder, die davon betroffen sind, eine Familienbelastung mit dem Restless-Legs-Syndrom haben. Wir wissen, dass man bei Kindern mit Restless-Legs-Syndrom gar nicht so selten die Diagnose Wachstumsschmerzen oder nächtliche Wadenkrämpfe stellt. Das sind nämlich die Symptome, die zum Restless-Legs-Syndrom passen, wie auch Missempfindungen im Bereich der Beine, seltener auch der Arme und den extremen Bewegungsdrang. Diese Symptome führen natürlich dazu, dass die Kinder zu spät einschlafen und nicht so erholsam schlafen können, wie das eigentlich sein sollte, und entsprechend tagsüber mit der Müdigkeit zu kämpfen haben, wobei sich das bei den Kindern mehr in Bewegungsunruhe und Impulsivität ausdrückt, als in der Tagesschläfrigkeit, wie wir sie von Erwachsenen kennen.
Wo liegen denn die Ursachen eines Restless-Legs-Syndroms bei Kindern? Ist das immer erblich bedingt?
Es gibt auf jeden Fall eine genetische Komponente. Bei der weiteren Diagnostik ist aus meiner Sicht dem Gewebseisen die größte Bedeutung beizumessen. Das Gewebseisen ist das Speichereisen im Körper, und das wird auch in den Hirnzellen gespeichert, und das Eisen in den Hirnzellen ist wichtig, damit das Dopamin, ein wichtiger Botenstoff des Gehirns, produziert werden kann. Und die Zusammenhänge zwischen Dopaminstoffwechsel und Restless-Legs-Syndrom, die sind seit langem bekannt. Bezüglich des Eisens ist man primär davon ausgegangen, dass sich dieser Wert fast ausschließlich auf die Blutbildung bezieht und dann ein Restless-Legs-Syndrom infolge einer Blutarmut entstehen könnte. Da sollten wir heute umdenken und die Bedeutung des Speichereisens für den Hirnstoffwechsel stärker bewerten. Problematisch ist, dass die Normwerte, die die Labore angeben für das Speichereisen, das Ferritin, so bezeichnet man das, dass die nicht den Werten entsprechen, die wir bei Patienten mit Restless-Legs-Syndrom anstreben. Bei Werten unter 50 Nanogramm pro Milliliter setzen wir bei Kindern mit Restless-Legs-Syndrom auf jeden Fall primär eine Eisentherapie mit Eisentropfen ein und schauen dann nach 6 Wochen, wie haben sich die Symptome verändert und wie sieht der Ferritinspiegel aus. Und bei den meisten Kindern, die wir behandeln, ist es mit einer Eisentherapie erfolgreich möglich, das Restless-Legs-Syndrom zu behandeln.
Liegt das dann an falscher Ernährung, dass diese Kinder zu wenig Eisen haben?
Die Ernährung spielt sicherlich auch eine Rolle. Es ist aber nicht davon auszugehen, dass die Ernährung die ausschließliche Rolle spielt. Hier könnte man annehmen, dass vielleicht eine Verarbeitungsstörung mit zu berücksichtigen ist, die dann letztlich einen höheren Eisenbedarf zur Folge hat.
Diese Kinder müssen also dann nicht befürchten, dass sie ihr ganzes Leben lang unter Missempfindungen oder Zuckungen in den Beinen in der Nacht leiden werden.
Das ist das Therapieziel, und die Aussichten, das zu erreichen, sind auch sehr gut.
Könnte man also sagen, wenn das Kind ab und zu mal schnarcht, kein Grund zur Besorgnis, aber wenn es regelmäßig schnarcht, sollte man hellhörig werden? Sollten Eltern darauf achten, ob ihr Kind immer schnarcht?
Regelmäßiges Schnarchen verbunden mit Mundatmung sollte durchaus beachtet werden und der Kinderarzt sollte befragt werden, ob sich weitere Konsequenzen diagnostischer oder auch eventuell therapeutischer Art daraus ergeben.
Sie sagten, dass es bei Säuglingen auch zu stillen Obstruktionen kommt, ohne Schnarchen und ohne geräuschvolle Atmung. Woran kann das liegen und woran merken Eltern das dann überhaupt?
Das ist für Eltern manchmal sehr schwer zu merken. Ein Kriterium ist, dass die Kinder nicht so gedeihen, wie man es erwartet, weil sie durch erhöhte Atmungsanstrengungen sehr viel Energie verbrauchen, die dann für die Gewichtsentwicklung nicht mehr zur Verfügung steht. Hinzu kommt, dass Kinder mit Obstruktionen im Säuglingsalter auch durch andere Symptome auffallen, zum Beispiel durch Blässe oder durch extremes Schwitzen im Schlaf. Auch hier wären das Symptome, die der Kinderarzt im Rahmen der Vorsorgeuntersuchungen erfragen sollte oder die sich zum Beispiel beim mangelndem Gedeihen der Kinder dann ergeben sollten.
Welche Ursachen kann es denn haben, wenn Kinder schnarchen, mal abgesehen von einem gelegentlichen Atemwegsinfekt, der ja nicht beunruhigend ist?
Die Hauptursache sind Vergrößerungen der Rachen- und Gaumenmandeln bei den Kindern. Gerade die Rachenmandel ist ja oft vergrößert. Man spricht dann nicht ganz korrekt auch von Polypen, die zum Beispiel auch mit Paukenergüssen und Hörminderungen einhergehen können. Dadurch sind die oberen Atemwege verlegt und es kommt zum Schnarchgeräusch. Außer diesen HNO-ärztlich diagnostizierbaren Gründen gibt es aber eine Anzahl weiterer Ursachen, die eine Rolle spielen. Zum Beispiel eine zu schlaffe Muskulatur im Bereich des Gesichtes ist hier zu erwähnen. Wir sehen das insbesondere bei Kindern mit speziellen Erkrankungen, so zum Beispiel bei Kindern mit Down-Syndrom. Und was ganz wichtig ist in dem Zusammenhang, die Form des Mittelgesichtes und die Form des Kiefers. Häufig führt eine Verengung des Mittelgesichtes einhergehend mit einer Verengung der oberen Atemwege zu Atmungsstörungen im Schlaf. Und wenn es nicht zum regelrechten Kieferschluss kommt und Mundatmung dann immer auftritt, kommt es zu einer mit dem Wachstum sich verformenden Kieferstruktur, die dann ihrerseits auch wieder mit einer Einengung der Atemwege einhergeht. Ein weiteres Symptom in dem Zusammenhang ist auch, dass die Kinder sprachliche Schwierigkeiten haben, angefangen mit dem Lispeln.
Spielen Atemwegsallergien wie Heuschnupfen zum Beispiel auch eine Rolle fürs Schnarchen?
Im Prinzip spielen alle Faktoren, die zu einer Einengung der oberen Atemwege führen, eine Rolle. Und da sind die Allergien natürlich auch mit zu nennen.
Wie sieht es mit Übergewicht aus? Kann das auch eine Ursache sein?
Wir sehen in den letzten Jahren eine zunehmende Problematik im Hinblick auf die Anzahl der übergewichtigen und der adipösen Kinder. Das zeigt sich im Moment noch eher im jugendlichen Alter. Die Entwicklungen aus den USA, die ja häufig in Deutschland mit einiger Verzögerung dann auch zu beobachten sind, legen aber nahe, dass wir auch bei den jüngeren Kindern diese Probleme bekommen werden. Im Zusammenhang mit dem Übergewicht kommt es zu einer Fetteinlagerung im Bereich des Weichteilgewebes der oberen Atemwege, was dann auch zu einer Verengung der Atemwege, zu Schnarchen und schlafbezogenen Atmungsstörungen führt.
Wie ist eigentlich das Bewusstsein bei Eltern und auch bei Kinderärzten? Sind die sich überhaupt der Tatsache bewusst, dass Schnarchen bei Kindern problematisch sein kann?
Aus meiner Erfahrung wird das Schnarchen bei den Kindern noch nicht so gewertet, wie es sein müsste. Wenn ich im Rahmen der Vorsorgeuntersuchungen nachfrage, sagen die Kinder oft belustigt, der Papa schnarcht, obwohl sie auch selber schnarchen. Und auch bei den Kinderärzten ist der Zusammenhang zwischen Einengung der oberen Atemwege, verbunden mit Schnarchen, schlafbezogenen Atmungsstörungen und den sich daraus ergebenden Konsequenzen noch nicht so weit verbreitet, wie wir uns es wünschen würden.
Sie haben erfahren, dass auch Kinder schnarchen und wenn sie das tun, ist es dringend notwendig, damit zum Arzt zu gehen. Also halten Sie sich daran und achten Sie darauf, ob Ihr Kind schnarcht. Ciao.